Jochen Gaues hatte alles. Champagner, Sterneküche, Ferraris. Gaues ist Bäcker. Vielleicht einer der besten Deutschlands. Und wenn es nach ihm geht, nicht nur vielleicht.
Ich bin der Beste auf der Welt.
In den 90ern kommt Gaues groß raus. Sein Brot, das ist legendär.
Geil.
Doch Anfang der 2000er stürzt der Bäcker ab.
Hier, der freie Fall.
Insolvenz. Gaues verliert alles.
Für mich war das der Super-GAU.
Wie es dazu kommen konnte, wie es für Gaues weiterging und was sein Brot so besonders macht, das hört ihr im neuen Abendblatt-Podcast Der Super-Gaues. Aufstieg und Fall des angeblich besten Bäckers der Welt. Bald auf abendblatt.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Bin eigentlich ein sehr strukturierter Typ, der irgendwie sehr Fuß auf dem Gaspedal und ziemlicher Macher ist, würde ich sagen. Ich versuche jetzt extra gecoacht, auch nicht mir das nächste Jahr wieder vollzulegen, sondern es erstmal leer zu lassen.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider. Es kommt einem vor, als wäre es gestern gewesen. Das meine ich wirklich so, dass eine Band von Hamburg aus die Charts in Deutschland erobert hat. Mit Liedern wie Spinner oder Ich lass für dich das Licht an. Damit erreichte sie Millionen begeisterte Menschen, spielte in ausverkauften Arenen und war ein Phänomen. Und man denkt sich so, das war doch tatsächlich erst gestern. Und in Wahrheit ist das 20 Jahre her. Und was sich so anfühlt wie ein kurzer Weg, war doch ein langer Weg, den Revolverheld zurückgelegt hat. Ich frage mich, ob, das heißt, ob man dann sagt, Revolverheld zurückgelegt hat oder zurückgelegt haben, weil es gibt ja mehrere, klären wir gleich. Und es war eine Zeit, und das ist, glaube ich, das Interessante, in der sich die Musikbranche mehrfach gehäutet hat. Jetzt feiert Revolverheld oder feiern Revolverheld diesen runden Geburtstag, den 20. Geburtstag mit einer Arena-Tour. Und die Jungs sind am 21. November in der Barclays Arena. Da gibt es wirklich noch wenige Karten. Also wenn man dabei sein möchte, dann muss man sich jetzt schnell entscheiden. Und es ist, glaube ich, für alle, die sich für Revolverheld interessieren, eine wichtige Frage, sich zu entscheiden. Denn die Fans fragen sich, wird das jetzt für längere Zeit das letzte Konzert sein von Revolverheld? Oder ist es sogar möglich, dass es ganz das allerletzte Konzert in der Geschichte dieser Band ist? Wohin führt der Weg der Gruppe? Wohin führt der Weg von Revolverheld im dann 21. Jahr? Darüber und über vieles mehr will ich heute sprechen. Na klar, mit dem, mit Johannes Strate. Johannes, ich freue mich sehr. Du bist einer der wenigen, das ist doch auch schön, der in diesem Podcast das zweite Mal, ich glaube, es gibt, glaube ich, nur drei Leute, die zweimal in diesem Podcast, du warst schon mal hier.
Ja, fühle mich sehr geehrt. Moin, Lars.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielleicht fangen wir mit der, nee, dann die Frage ist, die Frage, die alle beschäftigt ist, was passiert nach dieser Tour?
Ja.
Die machen wir Stück für Stück. 20 Jahre zurück, da warst du 25.
Da war ich 25, genau, war gerade nach Hamburg gezogen. Ich habe die Jungs ja schon ein paar Jahre früher kennengelernt, ich bin ja der Einzige zugezogen. Aber ich möchte jetzt wirklich als Hamburger auch akzeptiert werden. Ich habe einen Hamburger Sohn hier, der hier Kita und Schule so alles durchläuft. Und bin jetzt schon lange hier.
Das heißt, wenn man dich jetzt fragt, dann sagst du, ich bin Hamburger?
Ja.
Ach, stark. Weil du kommst ja aus einer Stadt, die so ähnlich strukturiert ist wie Hamburg, nur kleiner.
Das stimmt. Ich komme aus der Nähe, ich bin in der Nähe von Bremen geboren, genau. Worpswede, vielleicht kennt man das hier noch, so ein kleines Künstlerdörfchen, da fahrt ihr dann zum Spazierengehen hin. Und dann bin ich nach Bremen zum Studieren, habe in Bremen aber ja 3 Jahre gewohnt, effektiv so ungefähr. Und dann in Hamburg 20. Also ein Jahr noch, dann habe ich quasi in Hamburg mehr Jahre verbracht als in dem Dorf meiner Kindheit. Ja.
Und wenn man das, wie ich habe das gesagt, wenn man Revolverheld-Fan ist, und ich muss es zugeben, ich bin es auf jeden Fall immer schon gewesen,
das ist schön.
Dann kommt einem das wirklich kurz vor. Aber dir wahrscheinlich nicht?
Ja, irgendwie schon, weil ich mich natürlich noch gut an die Anfänge erinnern kann, als wir hier, keine Ahnung, im Logo gespielt haben und dann mal einmal ins Knust konnten und dachten, okay, Wahnsinn. Und dann, ja, wir haben natürlich in keiner Stadt der Welt mehr Konzerte gespielt als in Hamburg. Also ich würde wirklich sagen, wir haben hier an 25, 30 verschiedenen Orten gespielt, ne? Große Freiheit und Docks und natürlich Barclays und Sporthalle und Trabrennbahn und überhaupt beim Fanfest auf dem Heiligen Geist Feld, also überall im Volksparkstadion haben wir schon gespielt in der Halbzeit. Und ja, genau, deswegen kommt es mir schon irgendwie vor wie im Flug, wenn ich dann aber aufs Papier gucke und denke, okay, wir haben über 1000 Konzerte gespielt, da ist natürlich schon ein bisschen was passiert.
Und das ist ja die Frage, die sich jetzt alle stellen, wenn diese über dieser Tour schwebt, so ein Abschiedsschmerz ist das falsche Wort, aber man denkt so, als man hat als Fan so ein schwieriges Gefühl. Also man hört die alten Lieder noch, ich habe viele der großen, richtig großen Hits nochmal neu aufgenommen. Kann ich nur jedem empfehlen, sich das einmal anzuhören. Teilweise völlig anders, hören sie sich an und so. Ja. Nochmal neu aufgenommen. Und ihr habt ein neues Lied rausgebracht, glaube ich, gerade erst ganz frisch, ne?
Das ist erst Freitag rausgekommen, ja. Kurz alles gut
heißt. Kurz alles gut. Und das ist auch so, ich finde schon, als ich den Titel sah, dachte ich, kurz alles gut? Was will uns Revolver, sag mal nicht, was will uns Revolver? Plural, das, Singular?
Ich finde es auch mal bei uns schwierig. Wir haben selbst einen Song, der heißt Bands deiner Jugend und da sing ich auch Oasis sind nicht tot. Ja, oder Oasis ist nicht tot. Ja. Es ist bei Bands immer irgendwie schwierig, finde ich. Genau. Also deswegen ist, glaube ich, alles möglich.
Weil es geht. Also, und dieses Lied, auch ein trauriges Lied. Die Menschen, die in dem Video zu sehen sind, sind das Verwandte, Bekannte von euch oder ist das KI generiert? Oder
nee, KI generiert ist es nicht. Wir haben einen Chor gefunden von älteren Menschen.
Okay.
Und die haben in dem Video mitgespielt, verschiedene Charaktere.
Heaven Can Wait? Nee,
es ist nicht Heaven Can Wait. Es war ein größeres Konglomerat von anderen Menschen. Name fällt mir gerade nicht ein, peinlicherweise, aber genau, und haben ein Musikvideo dazu gedreht, unter anderem mit Studentin von der SAE, also auch hier Hamburg-based, und haben hier im Bunker gedreht und in so einem Studio und so, natürlich alles hier entstanden. Und der Song ist eigentlich unser erster richtiger Weihnachtssong. Also wir läuten damit so ein bisschen Weihnachten ein und der Song geht eben darum, dass an Weihnachten, naja, ich meine, wir kennen das in unserem Alter, dann am großen Tisch, wenn alle zusammenkommen, eben auch immer mal dann traurigerweise ein Platz leer bleibt. Und es geht so ein bisschen um die Vergänglichkeit, aber das ist natürlich trotzdem Schönes an Weihnachten in dieser wilden Zeit, dann einmal kurz zur Ruhe zu kommen und zu sagen, okay, kurz ist alles gut und dann geht der Wahnsinn weiter. Genau, aber natürlich vor dem Hintergrund, dass wir jetzt erstmal nach dieser Tour eine Pause machen und selber noch nicht wissen, wie lange diese Pause ist, hat es natürlich auch so eine gewisse Abschiedsmelancholie.
Genau. Erzähl mal, wie kommt man zu so einem Punkt als Band? Das eine ist ja, man kann 20. Geburtstag, da freut man sich, hat so eine unglaubliche Erfolgsgeschichte hinter sich. Weil wenn man noch ganz am Anfang guckt, ich habe es gesagt, ihr musstet ja auch am Anfang ganz schön kämpfen, ne? Da hat man sich über kleinste Dinge.
Ja,
meine Lieblingsgeschichte ist immer noch die, dass als in meiner Zeit in Bremen, als ich beim Weserkurier war, wir haben mit dem Weserkurier einen Preis gewonnen und ich damals vorschlug als Fan, wollen wir nicht versuchen, Revolverheld zu buchen? Und legendär, wie er auf die Bühne kam und der Mensch, der es angekündigt hatte, in der Besetzung, heute, sozusagen, an der Gitarre. So.
Ja, und dachte, ich konnte erinnern mich.
Und ich erinnere mich noch daran, dass ich dann dachte, ich versuch's mal, aber es ist wahrscheinlich unbezahlbar. Und ich habe nochmal nachgeguckt, es waren tatsächlich, weißt du, welche Gage das war damals? Für einen Auftritt eine halbe Stunde.
Welches Jahr?
Oh, 2007, 2008. Es waren 2000 Euro.
Ja, ne? Ja, ja.
Also
damit konnten wir dann natürlich die Fahrtkosten von Hamburg nach Bremen zahlen und unsere Crew. Also da werden wir nichts dran verdient haben, aber damals war das natürlich so, oh mein Gott, eine große Zeitung ruft an und will, dass wir da spielen irgendwie. Lass das mal unbedingt hinkriegen. Und ja, aber wir müssen ja irgendwie auch zusehen, dass wir einen Sprinter mieten können. Okay, dann machen wir hier 400 Euro dafür und da ein bisschen Benzin und so wird das gewesen sein irgendwie.
Ja. Deshalb mache ich also das. Also ne, es fing tatsächlich an, wie es bei allen anfing und dann hat man diesen unglaublichen Erfolg. Und wann kommt man an so einen Punkt, wo man dann sagt, so Leute, lass uns jetzt mal das Ganze hinterfragen. Oder lass uns jetzt mal, wir brauchen jetzt mal eine Pause, weil theoretisch könntet ihr ja einfach immer so weitermachen.
Ja, genau. Und das war eben auch so ein bisschen das Ding. Wir mögen uns ja nach wie vor sehr gerne. Und wenn, sagen wir mal, einer eine größere private Feier hat oder irgendwas, Kinder werden konfirmiert, dann sind alle immer da. Jetzt am Wochenende hatte meine Frau Geburtstag, da saßen auch alle mit Kindern mittlerweile am Tisch und so. Genau, also wir mögen uns gerne, aber wollen einmal eben so ein Jahr haben, wo wir mal durchatmen. Weil normalerweise ist es ja natürlich in der Musikindustrie so, dass du länger vorplanst. Ja, und dann kommt die Platte und dann geht man damit zu Interviews und dann kommt die Tour. Die Tour müssen wir aber anderthalb Jahre vorher eigentlich ankündigen, weil du die großen Hallen, ne, wenn man in die Barclays will zum Beispiel, da kämpfst du halt gegen Katy Perry, Justin Timberlake und Appassionata. Und Appassionata blockt direkt 2 Wochen, ne? Also wenn du deinen Termin kriegen willst erstmal und du willst ja auch, ich meine, nicht nur in Hamburg spielen, sondern hast dasselbe Spiel in München und Köln und überall. Also es ist alles immer eine große Planung und ich weiß eigentlich immer so anderthalb Jahre im Voraus, was ich mache. Und einmal so dieses Gefühl nach über 1000 Konzerten von Jugendzentrum Rotenburg-Wümme mit null zahlenden Gästen bis Brandenburger Tor mit 1 Million Menschen, einmal zu sagen, wir machen mal so ein Sabbatical und wir haben mal einmal den Terminkalender leer, das finde ich irgendwie mit 45 jetzt ziemlich reizvoll.
Aber das heißt nicht, dass es dann noch nicht weitergeht. Oder ist es offen?
Wir lassen das jetzt offen in der Tat, weil wir es nicht genau wissen. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass wir uns irgendwann wieder zusammensetzen und sagen, wir haben Lust, Musik zu machen, lassen mal was schreiben, irgendwie ganz frei und gucken uns das mal an. Aber vielleicht sagt ja auch einer nach einem Jahr, wisst ihr was, ich züchte jetzt Esel im Niendorfer Gehege und ich finde das super. Und oh, die Gitarre, die habe ich mir jetzt ein Jahr nicht angeschaut. Also das weiß man ja nicht.
Willst du für dich ein Jahr auch mal gar nichts tun?
Ich bin eigentlich ein sehr strukturierter Typ, der irgendwie sehr Fuß auf dem Gaspedal und ziemlicher Macher ist, würde ich sagen. Ich versuche jetzt extra gecoacht, auch nicht mir das nächste Jahr wieder vollzulegen, sondern es erstmal leer zu lassen. Hab natürlich Verpflichtungen, hab einen Sohn, der jetzt 13 wird und natürlich im Hamburger Schulsystem auch die ein oder andere Verpflichtung hat. Und deswegen werde ich schon nicht bis mittags schlafen oder so ein Quatsch, sondern natürlich aufstehen und für meinen Sohn da sein. Aber eben die Zeit dazwischen, die versuche ich mir so ein bisschen frei zu halten. Und ja, vielleicht werde ich auch mal ein paar Tage irgendwo hinfahren und irgendwelche Dinge tun, die ich bis jetzt noch nicht geschafft habe. Aber ich werde jetzt nicht 6 Monate um die Welt reisen oder sowas, nee.
Hat das auch irgendwas mit dem Alter zu tun? Also, will ich sagen, ich bin ja da.
Vielleicht.
Also, das ist die Frage, weil 45 ist es noch, ich finde, ist es eine magische Zahl? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, 40 ist so ein bisschen magisch. Und ab 50 wird es dann, ja, kritisch ist das falsche Wort, aber es ist irgendwie so.
Ja.
Also, viele Menschen, die in einem normalen Beruf sind und dann in einem normalen Beruf 20 Jahre in einer Firma sind, überlegen sich dann in dem Alter so, kommt da jetzt noch was? Weil du das Gefühl hast, zwischen 45 und 50, da kannst du noch alles machen. Das Künstler wahrscheinlich anders. Ab 50 wird es dann schwieriger zu wechseln. Spielt das eine Rolle? Weil ihr seid alle so ungefähr in dem Alter.
Wir sind ja selbstständig, genau. Wir sind alle zwischen 45 und 47. Wir sind selbstständig und ja in keinem Angestelltenverhältnis. Ja. Das heißt, wir können natürlich eh frei entscheiden, was wir machen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt nochmal komplett die Branche wechseln werde. So, dafür ist es ja auch wirklich so, Musik, ich liebe Musik, es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Natürlich habe ich irgendwie auch Hobby zum Beruf gemacht. Da gibt's dann auch mal Sachen, die anstrengend sind und wie in jedem Job keinen Spaß machen. Aber der Großteil meines Berufs macht mir wahnsinnig viel Freude. Nämlich Musik schreiben und auf der Bühne stehen und Musik singen und spielen. Mhm. Das ist super. Das möchte ich gerne noch viel machen. Aber eben einmal die Luft reinzukriegen und nicht den Druck zu haben, von Natur zu kommen, eigentlich sofort wieder loszuschreiben oder parallel schon ins Studio zu gehen und aufzunehmen, weil ja die nächsten Konzerte schon gebucht sind. Und dann musst du natürlich auch neues Material schon wieder veröffentlicht haben. Mit Cover und Musikvideo und Interviewmarathon davor. Das finde ich schon ganz gut, weil ich natürlich, sagt mein Cousin immer, das finde ich gut, der ist Arzt, ich habe nicht mehr die Spannkraft wie mit 25, sondern mit 45 ist es natürlich anders. Also ich bin immer noch fit und fühle mich super und mache gerne Musik. Aber so einmal den Fuß vom Gaspedal nehmen, finde ich ganz gut. Ich werde wahrscheinlich nach 3 Monaten merken, scheiße, kann mir mal jemand ein paar Konzerte buchen. Aber da möchte ich dann eben auch mal durch diese Langeweile.
Tatsächlich, meinst du, das ist eine große Herausforderung, da durchzukommen?
Ich kann es mir vorstellen. Ich werde mir im Zweifel andere Sachen suchen oder dann übertrieben viel Sport machen. Aber meine Frau hat schon gesagt, du kaufst dir kein Rennrad. Nicht sowas. Und Barista, Hausbarista bin ich schon. Also da über Malgrad und so kann ich jetzt schon fabulieren. Das passiert nicht. Die Midlife-Crisis habe ich schon hinter mir. Mal schauen, was da kommt. Aber ja, ich lege mich nicht fest.
Wenn man Musiker ist, die Musik der Beruf ist, heißt das dann auch mal ein Jahr keine Musik machen? Also auch zu Hause nicht? Oder weil das ist ja, ne, also ich stelle mir vor, wenn du jetzt ein Schriftsteller oder wenn du sagst, ich will mal rauskommen, dann macht es ja keinen Sinn zu sagen, ich höre jetzt auf hier als Journalist und setze mich dann zu Hause und mache dann nur noch Bücher. Das ist das Gleiche in Grün. Also heißt es auch mal Abstand von der Musik gewinnen?
Ja, ich würde mich jetzt aber nicht zwingen, wenn ich Lust habe, Gitarre zu spielen oder auch was zu schreiben. So ist es ja wie der Fußballer, der vielleicht eine Pause macht und dann aber trotzdem auf dem Hinterhof irgendwie mit seinen Freunden oder mit irgendwelchen Kindern kickt. Der würde ja nicht sagen, nein, ich habe jetzt gesagt, ich mache eine Pause, ich spiele jetzt nicht. Ich glaube, dafür ist Musik eben schon was so Schönes, Kreatives, dass ich es nicht aus meinem Alltag verbannen würde. Also ich höre ja auch Musik. Ich höre viel Musik, ich gehe viel auf Konzerte. Das wäre ja auf das Verhalten werde ich mit Sicherheit nicht ändern. Also warum sollte ich das tun? Das machen ja, also viele Menschen hören Musik, ne? Und ich mache es eben auch. Und also ich kenne ja auch Leute, die, natürlich viele Leute, die nicht hauptberuflich Musik machen und trotzdem setzen sich nachmittags ans Klavier und spielen ein bisschen, weil sie Lust drauf haben. Und vielleicht werde ich es so gestalten.
Welche Rolle spielt dabei dieses, weiß ich, habt ihr das Gefühl zu sagen, ja Leute, ich meine, existenziell brauche ich das alles vielleicht gar nicht mehr. Also, weil jeder andere, der sich mit 45 entscheidet, ich gehe mal ein Jahr raus,
klar,
der hat dann ja vielleicht immer das Gefühl, wo, wie geht's jetzt weiter?
Ja, das, also das, das ist schon irgendwann auch existenziell. Also, dass ich natürlich in meinem Leben nochmal arbeiten werde, das ist schon irgendwie klar. Aber dass ich jetzt mal ein Jahr einfach schaue, was ich machen möchte und so, das geht dann schon. Und in der Musik ist es ja auch natürlich so, durch Tantiemen und sowas, das fließt nicht im selben Jahr, sondern immer erst im Jahr drauf, so ungefähr. Das heißt, 27 wird das Problem.
Na gut, aber GEMA ist GEMA, ne? Oder? Also die Lieder werden ja weitergespielt.
Also solange die Hamburger Radiosender bitte noch meine Songs spielen und die anderen auch. Aber das ist natürlich in der Tat nochmal ein ganz anderes Thema, dass in Corona wir als einziges Land in Europa eigentlich aufgehört haben, einen Großteil unserer KünstlerInnen zu unterstützen. Mhm. Ne? Also während in Frankreich, Spanien, Italien, ich meine, das Thema ist jetzt riesengroß, ich reiß es nur kurz an, während da natürlich massenweise Musik in der Landessprache im Radio läuft, ist das in Deutschland eben nicht so. Das war noch nie so, aber wir waren vor Corona mal bei einem Anteil von vielleicht 40%, worüber sich natürlich Spanier totlachen würden, ne? Wenn nur 40% spanische Musik im Radio läuft. Und wir sind über Corona und über externe Beratungsagenturen und viele Rattenschwänze sind wir runter irgendwie auf 5-10% teilweise. Krass. So. Ein Sender wie Radio Hamburg spielt keine deutschsprachige Musik. So. Das muss man sich mal überlegen. Das ist ein Stadtsender. Mhm. Der sendet nur in Hamburg. Also der ist natürlich hier riesengroß in Hamburg, aber ich kann euch sagen, in Bremen kennt den Sender niemand. Mhm. So. Und ich meine, es ist ein lokaler Sender, wo ich sagen würde, unterstützt doch die lokalen KünstlerInnen. Das ist nicht der Fall. Also da wird eben keine deutschsprachige Musik gespielt. Und das ist schon verrückt, was sich da verändert hat in den letzten 10 Jahren mittlerweile. Also geht's mir jetzt gar nicht um mich persönlich, nur weil du mich drauf ansprichst. Mhm. Mir geht's gut, ist alles prima und unsere Musik lief auch früher genügend im Radio. Aber es ist halt für NewcomerInnen eigentlich aktuell fast unmöglich. Und dadurch kreieren wir eine absolute Parallelwelt zwischen Radio und Social Media. Mhm. Weil auf TikTok oder Instagram sind Songs riesengroß, die dadurch in die Charts gehen und die null Radio-Plays haben. Ne? Also das war natürlich vor 20 Jahren völlig anders. Wenn da irgendwie bei Facebook oder MySpace ein Song groß war, dann lief der parallel auf MTV Viva und lief natürlich auch im Radio. Mhm. Und das ist komisch, was da passiert ist.
Das habe ich vorhin gemeint mit dem, dass ihr in einer Phase ja erfolgreich war, in der diese Musikbranche sich, also nichts, kann man das sagen, es ist nichts mehr so wie vor 20 Jahren.
Das
nichts.
Kann man absolut so sagen, es ist nichts mehr so, wie es vor 20 Jahren war, außer live.
Ja.
Die Leute gehen immer noch gerne zu Sportereignissen. Ich meine, gerade in Hamburg, die Fußballstadien sind zu Recht voll. Auf Konzerte wird natürlich auch viel gegangen. Ne? Es ist natürlich so ein bisschen so, dass es sich geschiftet hat, wie in der Gesellschaft. Mhm. Die Leute gehen quasi auf die Oberschicht-Konzerte. Also Bands oder KünstlerInnen wie Taylor Swift, Coldplay und Ed Sheeran können sich vor Ticketanfragen nicht retten. Und die kleinen Clubs à la Molotow oder Knust oder Logo, wo eben kleine Bands und KünstlerInnen spielen, die haben das Problem, dass die Leute eben nicht mehr sagen, keine Ahnung, ich gehe 6-mal im Jahr auf ein Konzert und gebe einen moderaten Preis für ein Ticket aus. Da sagen die lieber, ich gehe ein Wochenende zu Taylor Swift, gebe 2.500 Euro aus fürs ganze Wochenende und dann ist mein Budget für Musik
fürs
Jahr verbraucht. Ja. Und das ist natürlich schwierig, weil es natürlich die Diversität nicht gerade fördert. Und deswegen haben wir eben auch so ein Clubsterben und eben diese ganze Problematik. Aber generell interessieren sich die Menschen natürlich noch für Live-Musik.
Und was führt ja für euch dazu oder für alle Künstler sozusagen, dass man, weil man weniger Leute erreicht, weil die Kosten so extrem gestiegen sind, dass, ich weiß gar nicht, was hat man früher? Die ersten großen Konzerte. Ich war mal in Kiel bei einem Konzert, das war noch ein Unplugged-Konzert, das muss auch schon ein bisschen her sein.
Oh ja,
was habe ich damals
Handballarena.
Was habe ich damals bezahlt? Das war nicht
45 Euro vielleicht?
45 Euro.
Ja, ja.
So, jetzt, was ist jetzt?
65 wahrscheinlich.
Okay.
Und ich meine, wir sind echt noch weit unten.
Genau.
Ne? Aber ich sag mal, du kriegst ein Coldplay-Konzert wahrscheinlich nicht unter 200 oder 150. Und das muss man sich mal überlegen. Ich meine, als wir angefangen haben, Musik zu hören oder so, da war eigentlich die Vinyl, die du gekauft hast, fast teurer als das Konzertticket.
Genau,
oder ähnlich.
Ja, ja, genau.
Und irgendwann, ich weiß noch, es gab irgendwann in den 90ern diesen Switch, dass ich dachte, Moment mal, das Ticket ist teurer als die CD, das gibt's doch gar nicht. Auf Konzert gehe ich ja nur einmal und die CD kann ich ja immer wieder hören. Das fand ich völlig absurd, dass ein Ticket irgendwie mehr als 20, 25 Euro kostet oder so. Aber ja, das ist mittlerweile mit den Produktionskosten, und das ist eben auch real so, es ist alles massiv angestiegen, jedes Material ist teurer, eine LED-Wand, ein LKW, der ganze Kram, Strom alleine. Relevanter Faktor.
Stimmt, okay,
also es gab mal sowas bei Rock am Ring, da haben sich die Strompreise von einem Jahr aufs andere eben verdoppelt. So, und da waren die halt so, wie teuer sollen wir die Tickets noch machen? Ja. Wir kriegen es nicht mehr hin. Wie sollen wir eine schwarze Null hinkriegen? Und auf der anderen Seite wollen die großen amerikanischen Acts immer mehr Gage haben. So. Also so ein bisschen beißt sich die Katze da in den Schwanz.
Ihr habt da im vergangenen Jahr, pervers mich immer, wenn ich Quatsch erzähle, im vergangenen Jahr mal versucht, das alles so ein bisschen anders zu machen. Vielleicht kannst du besser erzählen als ich. Was habt ihr da genau gemacht? Da war sozusagen, Johannes Oerding macht das jetzt, glaube ich, auch. Der hat jetzt, also auf dem Volksparkstadion mehr oder weniger ausverkauft ist, macht er jetzt ja eine Tour, glaube ich, wo du aber, da kriegst du sozusagen die Eintrittskarte mit der Tour, nur indem du von ihm die das Album auch kaufst. Und ich glaube, Johannes hat das dann auch so gemacht, für dieses Konzert in der Barclays gibt es die Ticket nur bei ihm direkt. Was ja auch noch ein großer Vorteil ist, ich weiß jetzt nicht, was Eventim kriegt, aber natürlich die großen Konzertveranstalter kriegen Geld und natürlich die Ticketverkäufe, da geht ja auch nochmal was ab. Aber was habt ihr gemacht, was habt ihr vergangenes Jahr probiert und wie ist das ausgegangen?
Ja, das war super. Wir haben uns nach sehr vielen Jahren von unserem Label getrennt, wir waren bei einem großen Major und haben unsere eigene kleine Plattenfirma aufgemacht, Revolver Held Records. Mhm. Wir sind jetzt Indie mit einem Signing, wir. Und haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt mal erstmal ein Album, was soundlich ein bisschen anders klingt als das, was wir bis jetzt gemacht haben. Das ist noch härter als unsere erste Platte. Mhm. Und haben gedacht, das wäre wahrscheinlich die Platte gewesen, wenn nicht von Anfang an Major-Label mitgemischt hätte. Und haben eine ziemlich kantige, Riff-lastige Platte gemacht, wo ich sogar auch ein bisschen rumschaute. Ich habe mir dann zweimal online den Shout-Coach von Corey Taylor von Slipknot gebucht. Mhm. Und haben eben eine Tour gemacht, wo du die Platte nur in Kombination mit der Eintrittskarte bekommst. Ja. Und das lief super, war eine Clubtour, hier in Hamburg große Freiheit gespielt, also größere Clubs. Und haben 9 Tage, 9 Termine gespielt und es lief so, du kamst rein mit deiner Karte, dann hast du so einen Token gekriegt und dann konntest du zur, wie hieß es, war so richtig deutscher Begriff, zur Albumausgabestelle oder sowas gehen und da konntest du den vor oder nach dem Konzert abgeben und dann hast du einen Jutebeutel gekriegt mit Vinyl-CD und Downloadcode drin.
Okay.
Hattest es also auf jedem Medium und das Album gibt's bis heute nicht im Streaming und nicht im Versandhandel.
Okay.
Ja.
Und die Idee dahinter, das war die Idee dahinter einfach, das.
Ja, ein besonderes Erlebnis zu schaffen, ne? Ja. Gerade da Streaming natürlich das Musikerleben immer ein bisschen belangloser macht, ne? Also ich meine, du hörst irgendeine Playlist und da läuft irgendein Künstler. Und im Zweifel hörst du den Song 30 Mal. Irgendwann, wenn jemand fragt, wer ist das eigentlich? Oh, keine Ahnung. Mhm. Ne, läuft halt. Also läuft halt nebenbei.
Stimmt.
Und wir wollten so ein bisschen für die Hardcore-Fans eben so ein besonderes Erlebnis schaffen. Und das hat total gut funktioniert. Also die Tour war ausverkauft und die Platte so demnach auch.
Hat diese Veränderung der Musikbranche, über die wir gerade sprechen, hat das dein Verhältnis zu dem, was du machst, verändert?
Ja, man muss sich natürlich viel mehr Gedanken machen. Damals waren die Gedanken andere. Da waren es in Nullerjahren, was für ein Musikvideo drehen wir und wie ist das Budget und wo fliegen wir hin so ungefähr. Also das war schon ziemlich absurd. Und wie kriegt man Video auf Rotation bei MTV, weil das war irgendwie der Türöffner. Oder kann man in irgendeine Rap-Show rein? Und das ist jetzt einfach nicht mehr so. Jetzt sind es eben andere Sachen. Aber natürlich durch Social Media und Streaming wird es einfach kleinteiliger. Und es ist eben ganz klar so, du verdienst als Musiker eigentlich wirklich ausschließlich Geld an Konzerten. Alles andere, nicht einen einzigen Pfennig.
Aber das Doofe ist ja, alles andere musst du trotzdem machen.
Du musst alles andere machen und du musst natürlich, also wir produzieren jetzt viel mehr selbst, weil wir gar nicht mehr das Budget haben, so viel auszugeben wie früher. Okay. Wir sind damals für die erste Platte 3 Monate in Hannover in ein Riesenstudio eingezogen, haben da gewohnt und jeden Tag aufgenommen mit dem Produzenten der Guano Apps. Ja. Also das würde heute, mit dem Budget würdest du heute 4 Platten machen.
Okay.
Das ist eben so, weil du auch physisch ja, also ne, Plastik-CDs verkaufst du halt nicht mehr, sondern es geht nur noch um Streaming und da ist die Marge einfach nichts.
Es geht dann, also letztendlich verdient ihr das, was ihr verdient, verdient ihr durch Live.
Ja.
Genau. Und dann mit all den Sachen. Was ich wissen wollte ist, macht es weniger Spaß?
Also Live-Spielen ist...
Nein, Live-Spielen wahrscheinlich nicht, aber grundsätzlich dieses Ganze, weil du, das ist ja dieses, und du musst doch das, und bist du auf TikTok, bist du da und...
Das ist eine sehr gute Frage.
Ja.
Also was natürlich nach wie vor Spaß macht, ist Songs schreiben und auch selber produzieren, jetzt mehr das Heft in der Hand haben, das macht schon Spaß. Wir haben alle unsere kleinen Bastelräume, Studios hier in Hamburg und können eigentlich alles ganz gut selber aufnehmen und dann gehen wir vielleicht am Ende zu unserem Produzenten Philipp, der im Home-Studio sitzt hier in Hamburg und legen ihm alles auf den Tisch und der macht das fertig so ungefähr. Aber haben halt eben nicht 10 Tage ein großes Studio gemietet. Das macht schon noch auch Spaß, aber es war früher natürlich auch cool, keine Ahnung, 2 Wochen in Dänemark zu sein und einfach an einem Schlagzeugsound rumzuschrauben. Mhm. Das ist natürlich intensiver und ist auch musikalischer, so wie das die großen Bands früher, Depeche Mode und Co. alle irgendwie gemacht haben. Das ist ein bisschen schade. Es ist auch ein bisschen schade, dass man nicht mehr so ein Konzeptalbum eigentlich macht, sondern dass es nur noch Track-Business ist. Ne? Du brauchst einen Song hier raus und der nächste kann ganz anders klingen. Es muss nicht mehr zueinander passen, ne? Sondern ja, du arbeitest ja nur noch songbasiert. Also Spotify interessiert sich nicht für Alben, sondern interessiert sich einfach nur für einzelne Songs und wie die dann eben streamen. Und das macht schon weniger Spaß, finde ich. Und natürlich musst du Social Media alles mitnehmen. Das ist Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite kannst du die Leute direkt erreichen, kannst aber als Band mit Mitte 40 auch nicht jeden TikTok-Trend mitmachen, irgendeine komische Choreo tanzen. Das muss dann mein Sohn machen.
Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Das Alter. Also sozusagen dieses, dass man, ich finde es immer lustig, wenn man so mit Philipp Westermeier von OMR spricht, der zwischendurch dann sagt, ja, weißt du, was das Problem ist? Viele der Dinge, die auf der OMR eine große Rolle spielen, die verstehe ich schon gar nicht mehr. Da bin ich gar nicht mehr. Weil er eben auch, der ist, glaube ich, auch so dein Alter ja, und so. Und ist das auch so ein Thema, dass man denkt, okay, wie lange kann ich dieser Rockstar, dieser Popstar, dieser Star sein? Also kann ich mit 50, 60, 70 noch dieser Star sein? Das andere Beispiel ist Udo Lindenberg, der ja jetzt bewusst, weiß ich, ist dir aufgefallen, der ist ja seit 3 Jahren nirgendwo gewesen. Ja, ja. So, hat verschiedene Gründe, Knieoperation, war auch nicht so fit und so. Aber jetzt ist es bewusst und irgendwann wird er wieder auftauchen. Aber das ist dieses Thema.
Wie ein Komet.
Ja, genau. Also sich, Adele macht das auch, sich rar machen. Ja, ja, genau. Weil du das über dieses ganze Ding kannst du es gar nicht machen.
Aber das sind zwei unterschiedliche Sachen. Also genau. Philipp kenne ich natürlich auch gut und bin mit der OMR sehr verbandelt, hatte lange da einen Podcast. Und der hat natürlich den Vorteil, dass er sagt, ich verstehe das nicht, aber ich stelle mir jetzt 100 Leute ein, die es verstehen.
Und das können wir nicht machen.
Das können wir nämlich nicht machen. Ja. Und er muss ja kein Social Media Star sein, sondern das können andere für ihn machen. Aber es ist eben sein Produkt und es ist ein sehr gutes natürlich. Bei uns ist es, wir müssen es ja eben selber machen. Und da ist es natürlich, wenn du so groß bist wie Adele oder auch Udo vielleicht, dann kannst du auch sagen, scheiß drauf. Ich mache bei diesem Social Media Game einfach nicht mit. Mhm. Adele ist ja echt ein super Beispiel. Mhm. Die sagt, ich reise nicht so gerne. Ich stelle mir jetzt in München da meine Adele World hin. Mhm. So, ich möchte an der Stelle spielen. So, die Krümel sollen zum Kuchen kommen. Genau. Und es passiert. Ja. So. Und ich spiele da und es geht einfach um Musik. Klar, ich habe die größte LED-Wand irgendwie Europas da hinten mir hingestellt. Aber es ist ja bei ihr wirklich so. Sie ist eine super Sängerin, sie schreibt Songs oder hat super Songs. Und da geht's nicht um Social Media. Social Media entsteht dann, weil die Leute das filmen und es ist so gut, dass es dadurch dann viral geht. Mhm. Ne? Und bei Udo ist es auch so. Ich glaube nicht, dass der jetzt da oben im Atlantik sitzt und eine große TikTok-Kampagne plant. Nein. Und das ist, glaube ich, das, dass man sich irgendwann einfach davon freimachen muss und sagt, hey, das brauche ich jetzt nicht mehr.
Dröseln wir jetzt nochmal auf. Das Alter an sich ist etwas, womit du dich beschäftigst und sagst, weil die Frage stellt sich ja übrigens ja jeder in seinem Beruf, wann ist der Moment eigentlich dann zu sagen, jetzt gehe ich, damit die Leute nicht das Gefühl haben, oh, irgendwie, der nervt. So.
Das ist, und es haben ja auch wirklich viele schon verpasst.
So ist es.
Ich glaube, als Sportler ist es total schwer, weil du bist in deinen besten Jahren und musst sagen, so, da ist immer noch mein Kumpel Toni Kroos, finde ich ein super Beispiel, der gesagt hat, so sollt ihr mich in Erinnerung behalten. Brillanter Fußballer, er hätte sicher noch 2-3 Jahre spielen können.
Aber der hat es genau richtig gemacht.
Absolut. Ne? Absolut. Er macht es richtig und er wird immer erinnert werden als aktuell zumindest der beste deutsche Fußballer, den wir wahrscheinlich je hatten.
Ja.
Und Moderatoren, und ich gender das jetzt extra nicht, denen fällt das offensichtlich schwerer, weil die natürlich so bis 100 irgendwie das noch machen können. Gibt aber auch einige gute, zum Beispiel aus Hamburg, wenn man ein bisschen überlegt, die sind schon länger nicht mehr da. Einen treffe ich immer beim HSV, der ist auch Werder-Mitglied und der hat dann eher ein Buch geschrieben und sich mit anderen Sachen beschäftigt. Und das fand ich, habe ich ihm auch gesagt, finde ich total souverän und finde es sehr gut. Und der hat es gut hingekriegt. Mhm. Und ich meine, andere, die deutschlandweit unterwegs sind, die kriegen es halt weniger gut hin, das weiß ja jeder. Aber ich beschäftige mich schon mit dem Altern natürlich und auch so ein bisschen, dieses ist noch übertrieben Mitte 40, aber in Würde altern und was ist jetzt noch angemessen in Social Media und was nicht. Und natürlich alles, was mit Musik zu tun hat, finde ich, ist es. Mhm. Irgendwie aus dem Studio was zeigen oder einen akustischen Song spielen oder auch alles, was live ist, absolut. Das siehst du auch von Bob Dylan und von den Stones und ich denke, geil, das will ich auch sehen und dafür ist Social Media super. Aber wie gesagt, diese TikTok-Trends, wenn, dann nur ironisch.
Und insgesamt so diese Vorstellung mit so Mick Jagger-mäßig auf der Bühne zu stehen, das ist noch lange, lange hin. Aber das ist dieses Jahr, was ihr jetzt habt, sich über all das mal Gedanken zu machen, weil das ist ja auch so ein Thema, wenn man da drin ist in der Mühle, dann macht man und macht man und macht man. Und dann ist es so, wie es in eurem neuen Lied beschreibt, dann ist wieder Weihnachten, dann ist kurz alles gut. Und dann geht's halt weiter.
Genau.
Und zack, ist wieder Weihnachten und wieder sind 365 Tage rum.
100%, was du sagst. Es ist genau das Jahr, dass wir uns diese ganze Mühle mal einmal von außen anschauen. Sagen wir, gucken, sitzen auf der Ersatzbank und gucken mal, wie die ganzen Irren das machen. So, der spielt das Konzert, der macht die Kampagne und sowas. Ah, ist ja interessant. Aber wir müssen uns nicht damit beschäftigen. Also, ja, und genau überlegen, wie macht man eigentlich weiter als Band, die 20 Jahre unterwegs war und von jung zu jung geblieben sich entwickelt hat. Genau das. Also es wird, die Antwort wird sicher sein, die eine Musik ist es halt. Und ich meine, Social Media gab es früher nicht, gibt's jetzt. Wer weiß, was das nächste ist, wenn KI alles überrollt, was ja irgendwie schon passiert und auch in der Musik und du gar nicht mehr auseinanderhalten kannst, was ist echt und
aber ist das welcher nicht, Song ist es nicht? Ist das nicht, dass ist die KI insofern auch ein Vorteil von euch, weil dieses Live-Erlebnis,
und genau das kann dann
keiner nehmen, oder?
Das wäre jetzt mein,
das kann dir keiner nehmen.
So super, schön, du bist wirklich Fan.
Wir ein gutes, wir ein gutes Lied machen.
Ja, ja. Ich schreib's mir mal auf. Und das ist genau das. Ich glaube, die KI wird niemals das Live-Erlebnis killen. Ja. Also die Leute werden einfach immer den Wunsch haben, gemeinsam das abzufeiern. Jeder, der jemals auf einem Konzert war oder im Fußballstadion, der hat dieses Gefühl. Und ich möchte einfach daran glauben, dass das kein Roboter kreieren kann. Da kannst du zu Hause noch mit noch so tollem 3D-Kopfhörer sitzen und irgendwie mithören und so. Es ist was anderes, als wenn du im Volkspark bist und der HSV schießt ein Tor oder du eben eine Band in der Barclays siehst. So. Und das glaube ich absolut, dass die Menschen schon noch Lust haben, mit anderen Menschen zusammen zu feiern und diese Energie zu spüren.
Wie ist es eigentlich für euch? Also Barclays, das ist ja so ein bisschen der Traum vieler, vieler Musiker, da zu spielen. Dann ist es ausverkauft, groß, 12, 13, 14, 15, alles möglich, 1000 Leute. Es ist ja nicht das erste Mal für euch. Also nee. Es ist relativ häufig. Nutzt sich dann dieser Moment ab?
Nee, überhaupt gar nicht. Weil es ja bei einer Arena-Tour schon so ist. Früher haben wir 100 Konzerte im Jahr gespielt und dann eben 100 Mal Logo in anderen Städten eben auch für Logo-Größe. Du spielst ja dann eigentlich pro Stadt nur noch ein großes Konzert und arbeitest 2 Jahre darauf hin. Das heißt, der Abend ist so besonders dann und du hast dir so viel ausgedacht und Gäste und Konfetti und hier und da fällt nochmal was und dann gehst du nochmal dahin und so. Kommst dir selbst schon vor wie Appassionate. Dass du das eigentlich total genießt. Also ich gehe da immer auf die Bühne, bin 5 Minuten nervös und dann denke ich, das ist doch verrückt. Wir sind 10.000 Leute nur, weil ich und meine Jungs irgendwie gefühlt im Kinderzimmer früher mal angefangen haben, irgendwelche komischen Songs zu schreiben.
Ist Hamburg dann tatsächlich auch für dich besonders? Ist Familie ist dann da?
Ja, klar. Ja. Die Gäste, das ist riesenvoll. Familie, okay. Cousins, Cousinen, also sind ganz viele, die hier in Hamburg wohnen, sind dann da. Und HSV und Werder kommen auch einige vorbei. Und ja, deswegen freuen wir uns.
Höre ich da bei dir so eine leichte Sympathie für den HSV in der Zwischenzeit heraus?
Ach, na, ich bin ja, wie man weiß, oder was heißt, wie man weiß, wenn man mich kennt, ich bin natürlich in Bremen aufgewachsen, da sozialisiert. Dann ist man
Werder-Fan, genau.
So ist es halt, bin natürlich Mitglied, bin auch im Beirat der Stiftung, also verteile damit die sozialen Gelder.
Okay, cool.
Was ganz schön ist, bin nächste Woche, freue ich mich sehr drauf, in Frankfurt auf dem DFB-Stiftungspreis als Abgesandter von Werder. Da werde ich natürlich dann auch die anderen alle treffen. Genau, also ich war ja schon immer irgendwie CSR-Botschafter für verschiedene Sachen, fürs SOS Kinderdorf oder Viva Con Aqua hier in Hamburg mit Micha Fritz. Und jetzt eben auch für Werder seit längerem und bin dann natürlich so ein bisschen in den Strukturen und merke natürlich auch, wie die Nordclubs sich durchaus auch mögen, ne? Und auch natürlich auch miteinander arbeiten und so. Also Werder und Pauli ist natürlich sowieso eine große Liebe. Jeder, der mal beim Spiel war, sieht die gemeinsame Choreo und all das. Aber auch der HSV ist natürlich ein toller Verein. Ich bin da auch relativ eng mittlerweile mit Erik Huber und Markus Frömming und die machen einfach eine tolle Arbeit. Ich fand es übrigens eine sehr gute Doku, die OMR Philipp Westermeier da über den HSV gemacht hat. Das trifft es ganz gut. Mit Merlin Polzin finde ich echt einen tollen, sympathischen Trainer und finde es natürlich gut, wenn wir hier im Norden einfach viele Clubs in der ersten Liga haben und die dann auch hier bleiben. Und das, was ich vorhin gesagt habe, hier sind die Stadien voll und jetzt auch nicht für niemandem zu nahe treten, aber wenn ich dann gucke, dass Heidenheim in der Conference League spielt und dann kommt der FC Kopenhagen vorbei und ich meine, die haben keine Ahnung, 15.000 Plätze im Stadion und verkaufen 11.000 Tickets, da denke ich, Leute, also wenn der FC Kopenhagen mal wieder nach Hamburg kommen würde, dann gäbe es hier Ticketsanfragen von 500.000, weißt du? Und das ist so, naja, also es wäre schon schön, wenn Pauli und HSV in der ersten Liga bleiben natürlich, weil es, glaube ich, für den Standort Hamburg auch total wichtig ist.
Ich habe gesagt, also das wird sicherlich eines, ist es ist es für dich das wichtigste Konzert dieser Tour wahrscheinlich?
Weil ja, klar. Hamburg, das ist mein Heimspiel und ist alle Verwandten, alle kommen vorbei. Okay, okay. Und ja, klar.
Aber ganz am Ende gibt es noch ein Konzert, habe ich gesehen. Das kann man wie kann man ein Konzert von euch im Wohnzimmer gewinnen?
Ja, wir haben so ein bisschen überlegt, was haben wir eigentlich in den letzten 20 Jahren nicht gemacht? Wir haben noch nie so ein richtiges Hauskonzert gespielt mit Abriss bei irgendjemandem zu Hause.
Dann haben wir gedacht, naja. Mit Abriss, ja.
Ja, okay. Ja, also wir renovieren dann nur bedingt danach. Nein, keine Angst. Dann haben wir überlegt, wir können das eigentlich nur verlosen, weil wir können jetzt nie, wenn wir jetzt fragen, dann können wir auch irgendwie 10.000 Konzerte zu Hause spielen. Und haben dann gesagt, wir knüpfen das an die Box. Wir haben gerade zum 20-Jährigen eben diese Box rausgebracht, die du vorhin angesprochen hast, mit sehr vielen ganz neuen Versionen, haben versucht, wirklich nur die Texte zu nehmen, alles andere wegzuschmeißen und komplett neue zu bauen. Großes Fotobuch ist dabei, eine grüne Vinyl, die ich sehr schön finde. Und unter anderem, und das ist vielleicht am wertvollsten, ein QR-Code. Und wenn man den scannt, dann ist man im Gewinnspiel für
das heißt, man muss Konzert. Man muss nur die Box kaufen.
Box kaufen und dann wäre natürlich ganz gut, wenn man den QR-Code einmal scannt und dann ist man schnell dabei. Und das haben natürlich schon ein paar gemacht. Und dann wird am 22.12., kurz vor Weihnachten, irgendjemand überrascht. Oder was heißt überrascht? Wir werden schon vorher Bescheid sagen. Wir werden Anfang Dezember die Gewinnerin oder den Gewinner ziehen.
Und das heißt, das Konzert ist auch noch in diesem Jahr, damit dann 2026 wirklich komplett frei
absolut.
Ist. Was erwartet einen in der Barclays Arena? Spielt ihr die Lieder in diesem, also die großen, ganzen vielen Großhits, und da sind ja viele, die es eine 20-Jahre-Version gibt. Spielt ihr die in der 20-Jahre-Version? Oder spielt ihr die in der Version, die alle kennen?
Also wir haben lange drüber nachgedacht und wir spielen die meisten doch in der altbekannten Version, weil so nach 20 Jahren einmal Rückschau ist es, glaube ich, ganz gut, sie eben in der Version zu spielen, wie sie die meisten Menschen kennen. Wir haben ein, zwei spielen wir in der neuen Version, aber so die entscheidenden spielen wir eben in der klassischen Version. Ja.
Nach 20 Jahren, viele Musiker, die auch in diesem Podcast sind, frage ich das immer, weil ich das interessant finde. Und manche sagen es so, manche sagen so. Wie schön ist es für dich, diese Lieder zu spielen, die du schon 100, also ne, ich lasse für dich das Licht an. Wie sehr magst du das immer noch singen?
Die Leute. Klingt verrückt, aber ich mag das sehr, weil das war ein kleiner Song, den ich irgendwann mal geschrieben habe über diesen einen Satz, über dieses eine Gefühl. Und wie der sich entwickelt hat, was der für mein Leben bedeutet und was er eben auch, wenn ich den Song spiele und mich umschaue, für so viele Menschen da auf dem Konzert bedeutet. So viele Menschen haben dazu geheiratet oder wurden zum Altar geführt oder sonst was. Das berührt mich jedes Mal sehr. Und gerade bei Lichtern schaue ich mich im Publikum um und sehe immer viele glückliche Gesichter. Und da freue ich mich immer, was Musik alles bewirken kann.
Du hast gesagt, dein Sohn ist 13. Wie, versteht er, was der Papa ist? Was der Papa
macht? Ja. Mit 13 schnallt man relativ viel. Auch wenn man vielleicht manchmal ein bisschen schlecht gelaunt ist und sich und selbst nicht versteht.
Und findet er das? Also, das ist ja so, ich erlebe das bei bekannten Menschen, wo die Kinder dann zwischen irgendwie cool, mein Papa, die werden dann angesprochen, dein Vater ist ja Superstar oder ne, oder dein Vater ist Millionär oder was auch immer und so. Ist das cool oder ist das, oh nee, Papa andauernd und komm bitte nicht zum Elternabend, dann wollen alle Selfies mit dir machen und
nee, so. Nee, er ist da echt solidarisch, er findet das schon noch cool, also er hört auch meine Musik nach wie vor, zwischen irgendwie Hip-Hop und sonst was, er ist jetzt eher so bei Central C, aber ich schätze seine Meinung sehr, weil irgendwie bei neuen Songs hat er immer eine ganz gute Meinung. Okay. Und er bringt mir vor allem auch ständig natürlich neue Musik ins Haus. Also ich entdecke über ihn die neuen UK-Hip-Hop-Tracks, die dann keiner kennt und die dann auf einmal 4 Wochen später Top 10 sind in Deutschland. T-Cans zum Beispiel gerade oder Central C. Und dann gehe ich mit ihm auch auf die Konzerte und konnte mich sogar letztes Jahr bei Travis Scott noch irgendwie reinschleichen. Und da war ich natürlich sein König. Also, dass wir bei Travis noch rein konnten. Genau, aber ansonsten ist er natürlich ein totales Backstage-Kind, hat viel erlebt. So, keine Ahnung, war bei uns natürlich schon als er ganz klein war auf den Konzerten. Und dann habe ich ihn aber zu allen Freunden mitgenommen. Also am Anfang so Max Giesinger, Soundcheck. Da hat er gedacht, Konzerte laufen so. Ich stehe alleine auf einer Wiese im Stadtpark und vorne spielt Max Giesinger und seiner Band Songs und winken mir zu. Und dann bei Vincent Weiss natürlich und Johannes Oerding und so. Also alle Buddies durch. Ja, das ist ganz süß.
Huch, bei dir stellt sich natürlich auch immer die Frage, und manchmal gab es das, aber so die Frage, du könntest ja auch irgendwann zu dem Ergebnis kommen, ist alles cool mit der Band gewesen, aber ich probier's dann doch nochmal solo.
Ja, das stimmt, das könnte ich machen, aber dazu macht mir so dieses Teamplay-Band-Ding zu viel Spaß und die Jungs bedeuten mir auch zu viel. Also ich glaube, ich bin wirklich, wenn ich Sportprofi geworden wäre, was natürlich völliger Quatsch ist, dann wäre es ein Teamsport gewesen. Mhm. Also ich bin nicht so der Tennisspieler, der alleine auf dem Platz steht und denkt, das muss ich jetzt irgendwie mit mir selber ausmachen oder so. Ich war immer schon so. bin dann schon einer, der dann eher im Fußball in der Kabine die Ansprache hält und sagt, so kommen wir alle zusammen und jetzt hier, komm, hier, du auch. Und wenn es mir mal schlecht geht, dann will ich, dass mir da einer die Hand auf die Schulter legt.
Habt ihr euch vorgenommen, euch regelmäßig zu treffen in diesem Jahr? Gibt es irgendwie so, also hier würde man jetzt sagen, Jour fixe oder ja, irgendwie, gibt es sowas?
Wir haben Jour fix aktuell natürlich, ja, klar, ohne Ende. Und nächstes Jahr haben wir eher gesagt, lass uns das sowas wie, wir nehmen uns einen Kaffee und gehen spazieren. Das haben wir in Corona auch immer gemacht, mhm, als man sich drinnen nicht treffen durfte. Und wir genug hatten von den ganzen Calls, sitzen in derselben Stadt und machen Calls, was für ein Quatsch.
Ja.
Und dann sind wir immer an der Alster spazieren gegangen. Und ich glaube, das werden wir nächstes Jahr auch machen.
Okay, wir nochmal, 21. November, es gibt noch, also ich glaube mal vorhin auf dem Plan geguckt, da gibt es noch so ein, zwei Dinge, wo man, die man anklicken kann, vieles ist nicht mehr, also man muss sich dann irgendwie beeilen, weil es ist vielleicht erstmal für ein, zwei, drei Jahre, wie viel im Voraus müsste man, so bucht man so eine, also das heißt 26 auf jeden Fall nicht, aber wenn ihr 27 ja, machen müsstet, müsstet ihr 26 schon euch für 27 entscheiden.
Wahrscheinlich, ja.
Also ist eher so in Richtung, wenn überhaupt 28, also ein bisschen ja, Zeit würde vergehen.
Keine Ahnung, vielleicht sticht uns ja der Hafer nächsten Sommer und wir entscheiden irgendwas für 27, aber das, ja, nee, nächstes Jahr wird man nichts von uns hören.
Johannes, vielen Dank, viel Erfolg.
Danke
21.
dir.
November.
Wie Dankeschön. Immer sehr schön.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.